Wir sprechen ja immer noch über Hebelhunde. Wieder, wir sind bei Teil 5, glaube ich.
Glaube ich auch.
Und letztes Mal ging es um Beschäftigung. Und heute geht es um gute und schlechte Freunde und Freundinnen.
Der typische schlechte Umgang, vor dem uns unsere Eltern immer gewarnt haben, ja.
Ja, genau. Also wir haben ja schon über Alltag gesprochen und darüber, dass natürlich die Umgebung oder die Stimmung, in der der Hund lebt, eine große Rolle spielt, eine größere als die Stunde Training, die ihr zusammen macht mit den Leuten. Und dazu gehört natürlich auch so ein bisschen, wer lebt da noch in dieser Alltagsumgebung? Und ja, da gibt es so ein paar Dinge, wo man einfach auch nochmal gucken muss, ob das so passt. Also allen voran gibt es noch einen zweiten Hund und wie ist der so drauf? Aber auch, wie ist so die Familienstimmung? Es gibt ja auch hibbelige Familien.
Stimmt. Ja, es ist auch ja auf jeden Fall so, dass der Hund als soziales Lebewesen sich ja sehr gut anpasst, ne? Und auch sein ganz viel Erziehung ja über Abschauen läuft und gar nicht über, dass das irgendwie bewusst, gezielt gelernt wird, sondern einfach dieses so machen wir das als Gruppe und ich sehe, wie andere das tun, ich ahme das nach oder es wird zu meiner Realität, sich so zu benehmen. Das bedeutet sowas wie, wenn du sagst, eine hibbelige Familie, also wenn allgemein für den Hund von Anfang an die natürliche Stimmung aufgeregt und sehr aktiv ist und auch untereinander vielleicht nur so kurz immer Kontakt gehalten wird und dann schnell wieder der Kontakt abgebrochen wird, dann kann das natürlich sein, dass das auch Einfluss nimmt auf seine Art der Kontaktaufnahme, vielleicht sogar mit anderen Hunden, ne? Dass er da auch so huschig mit anderen Hunden wird.
Ja, oder wenn einfach die Lebenssituation der Familie das auch nicht hergibt, dass der Hund ausreichend Ruhe halten kann, weil da kleine Kinder sind, die sich selber nicht im Griff haben oder einfach total viel los ist, dann kann ja auch sein, dass das einfach dann ungünstig ist und dann muss man halt immer gucken, kann man das umstellen? Also was braucht der Hund, was braucht die Familie, was ist leistbar für alle und passt das dann so zusammen? Oder muss man dann wieder gucken, wie kann man das? Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, weil da so Fragen kamen, die da so passten, ne? Da war so dieser Unterschied in dem bei den Besitzern mit dem Paar. Geht es dann wieder darum, wie kann man da Unterstützung kriegen, wer kann man Betreuung organisieren, wie kann man das irgendwie unter einen Hut bringen. Auf jeden Fall ist es eine wichtige Schraube so in dem ganzen Training.
Ja, man kann ja auch mal vielleicht im Haus bestimmte Bereiche einführen und sagen, okay, bei uns ist es halt wild, wir können das hier nicht ändern, aber der Hund kriegt eine Mittagspause in einem Bereich, wo dann die Kinder vielleicht nicht rein können oder dürfen. Oder also es gibt so Auszeiten, in denen der Hund sich davon erholen kann. Gerade wenn man so eine Rasse hat, ne, die gerne, die vielleicht dafür gezüchtet ist, auch immer mitzumischen, solange Action ist, auch immer dabei zu sein. Ich denke jetzt zum Beispiel an Hütehunde, die dann ja auch sich sofort angesprochen fühlen, wenn alle wuseln, dann mitzumachen und auch das mit, sei es nur, dass sie liegen und sich das angucken, ne? Das, auch das ist ja manchmal nicht die Lösung zu sagen, geh auf deinen Platz.
Ja.
Und dann liegt der Hund da, aber hat die ganze Zeit immer alles im Blick und scannt und bewertet jede Bewegung im Raum.
Kann dann halt nicht entspannen tatsächlich, ne? Ja.
Und dann ist so ein unerteilter Arbeitsauftrag im Kopf des Hundes. Den kann man ja manchmal dann damit unterbrechen, dass man sagt, geh mal bitte für die und die Zeit zumindest in anderen, zumindest wenn die Kinder gerade aus dem Kindergarten kommen oder so und vielleicht ganz aufgeregt sind noch, dass da so eine Ruhepause für den Hund eingelegt wird, wo er auch nicht gucken kann.
Ja. Ein anderes Thema, gerade bei jungen Hunden, finde ich, ist auch mit was für Hunden hat man Kontakt oder sucht man Kontakt? Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei dem Beschäftigungsthema. Da ist so die erste Intention oder so das erste Bauchgefühl von HundehalterInnen oft, ach ja, guck mal hier, die passen gut zusammen, die sind beide so drauf, da können die schön spielen, weil die haben irgendwie die gleiche Energie. Jetzt ganz, wir nehmen jetzt mal ganz plakativ einen jungen Hütehund, nehmen wir mal einen jungen Australian Shepherd und dann haben die Besitzer so das Gefühl, ach toll, da suche ich mir noch einen anderen Hütehund. Und dann können die schön da zusammen über die Wiese pesen. Und das ist, bei jungen Hunden ist es ungünstig. Also das darf natürlich mal sein, aber das ist dann ja oft auch so, dass Leute da hingehen und sich jeden Tag treffen. Und bei Hunden, die ein Problem haben, ist es auch ungünstig, weil das natürlich immer wieder befeuert, ja, immer die gleichen Gefühle und Action und so weiter befeuert. Und da wäre es gut, andere Hundetypen zu treffen, die entweder ein anderes Gemüt haben. Also könnte man den jungen Australian Shepherd mit dem erwachsenen Neufundländer, könnte man gut spazieren gehen oder einem anderen ruhigen Typ. Oder die deutlich begrenzen, sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Diese Energie hier bitte nicht. Ja, wäre auch besser.
Ja, es ist ja auch eine Frage der Erwartungshaltung. Also wenn man dann nur noch rausgeht quasi und sich verabredet mit denen, wo der Hund dann rennt und tobt und wild sein kann, also vorausgesetzt, ne, man hat einen wilden Hund und der Hund lernt natürlich auch, wenn wir rausgehen und Hunde treffen, hat es immer mit wildem Gehüpfe zu tun. Und Hunde, die wir treffen, sind potenzielles Rennmaterial. Das kann ja wirklich schon Ausmaße annehmen. Also wenn man es so übertreibt, ne, auch da, na klar ist das mal okay. Aber ich kenne hier auch so ein paar Hunde, wo dann wirklich so intensiv wirklich sich nur verabredet wird, um Hunde miteinander rennen zu lassen. Und die gehen mit der Erwartungshaltung los und gehen auch auf alle anderen Hunde genauso zu. Ecken da oft total an und sind dann auch selber ja ganz enttäuscht und so ganz verwundert, dass das nicht allen so geht. Und dann gehen die BesitzerInnen aber schnell weg. Also dieses, guck mal, oh nee, der will nicht, dann kommen, dann verziehen wir uns schnell. Und ich glaube, dass die Realität des Hundes verschiebt sich damit auch so, weil wir ja einen Einfluss haben, wie erleben sie die Welt. Und wenn jemand, der ruhig ist und keinen Bock hat oder Ernsthaftigkeit einfordert, schnell vermieden wird und nur nach denen rausgesucht und gepickt wird, die ähnlich wild und aufgeregt und aufgedreht sind, dann hat der Hund natürlich ein anderes Bild von Normalität und empfindet auch sein Verhalten als viel normaler, als wenn er ein ausgeglichenes Bild davon hat, wie Hunde sein können. Auch für die Selbsteinschätzung. Hunde haben ja auch eine Selbsteinschätzung.
Ja, da, also ich finde ja auch mit vielen Hundetypen ist dieses Konzept Spazierengehen auch teilweise wirklich herausfordernd. Also da kann das auch wirklich sein, dass das mal eine Zeit lang irgendwie anders bewerkstelligt werden muss. Also dass man da spazieren geht, wo keine Hunde sind und Hunde gezielt trifft, um andere Erfahrungen zu machen, weil das einfach auf dem Spaziergang wirklich teilweise nicht geht. Das geht dann besser mit vorher eingeweihten TrainingspartnerInnen. Weil Spazierengehen für manche Hunde wirklich ein herausforderndes Konzept ist, weil es einfach, ne, so viele unvorhergesehene Dinge passieren. Und dann ist viel Fläche, dann ist viel, ne, von weitem kommen Hunde angebrettert, Kommunikation startet schon sehr von weitem. Die sind so schnell dann überfordert, dass das muss teilweise wirklich geübt werden dann wieder. So. Echt schwierig manchmal.
Und auch so, das gehört dann auch wieder zum Lebenskonzept, wenn der Hund von Anfang an lernt. Ich glaube, man kann sich da richtig ein Problem erschaffen, wenn man so das Gefühl hat, mein Hund ist total hibbelig, aber nur draußen. Und drinnen ist er aber ganz entspannt und ruhig. Dann kann so ein Auslöser für sowas ja sein, dass von Anfang an drin zelebriert wurde, hier ist Ruhe und da war dann auch Ruhe. Und dass aber das Rausgehen mit dem Hund so krass nur darauf ausgelegt war, dass der Hund was macht, wo er mal Hund sein darf. Ja, und er ist ja natürlich auch Hund, wenn er ruhig ist. Das gehört ja auch zum Hund. Aber für viele Menschen ist es dann so, jetzt gehen wir raus. Und da passieren dann diese ganzen krassen, aufregenden, wilden, tollen Dinge. Und der Hund verknüpft es dann auch so damit und wird immer stärker in dieser Erwartungshaltung, in dieser Vorfreude auf draußen, schalte ich mich komplett frei und habe da auch einen Anspruch, das zu dürfen. Und drin ist Ruhe, weil er das gelernt hat. Und dann kommt diese Dissonanz zwischen drinnen und draußen und man wundert sich dann nach, das ergibt sich ja über die Zeit, am Anfang kein Problem und nach 2, 3 Jahren ist es plötzlich so, sobald wir rausgehen. Und dann kommt ja noch diese Phase, wo man da so ein bisschen gerne, geht uns ja allen so, ne? Man merkt, da ist was, aber man entschuldigt das noch so ein bisschen vor sich und merkt dann so, ja, wenn wir rausgehen, dann ist er ganz aufgeregt, aber er freut sich halt. Und dann gehen wir los und dann zieht er ganz schlimm, aber ich muss ja nur bis zur Wiese, da mache ich ihn dann schnell ab, dann nervt es nicht mehr. Und dann etabliert sich das schnell, dass der Hund draußen einfach erlernterweise mit draußen sein nur verbindet ausrasten. Und man könnte ja auch genauso gut mit dem Hund rausgehen, auch mit dem jungen Hund und dabei bringen, auch wenn wir andere Hunde treffen, musst du manchmal ruhig sein oder rausgehen hat nicht immer was mit Freilauf zu tun oder rausgehen hat manchmal auch was damit zu tun, mit deinem wilden Spielfreund Gassi zu gehen und ihr seid beide an der Leine und wir gehen nur nebeneinander, um so ein bisschen mehr über den Tellerrand verschiedene Möglichkeiten zu zeigen.
Ja, genau, das wären jetzt so vorbeugende Maßnahmen, ne? Schon. Ja. Eben war noch ein Kommentar hier, als wir über zu Hause gesprochen haben, dass sie einen, also ich glaube sie, einen 23 Wochen alten Border Collie im Training hat, wo es nicht ohne Boxenruhe geht. Und dann hat sie so ein Smiley gemacht. Finde ich gar nicht nötig, weil ja, relativ normale Situation, finde ich. Border Collie. Wie viel ist denn 23 Wochen? Das ist ja wie bei Kindern, wenn man sagt, die sind
114 Wochen alt.
Monate alt.
Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist auch ihr eigener, wenn ich es richtig verstanden habe.
6 Monate. Wir können beide nicht rechnen. Also jedenfalls ein junger Hund.
Ja,
Und
genau, ist der eigene.
so brauchst du dich auch nicht für schämen. Also das ist genau das. Da haben wir schon mal, ich weiß nicht mehr, ich glaube in diesem Alltagsteil, danke, 5 Monate eigentlich kannst du raten. In diesem Alltagsteil drüber gesprochen, dass genau was Maren eben sagte, diese Ansprechbarkeit, ne? Also es ist irgendwo ein bisschen Aufregung und auch wenn der Hund vielleicht schon gelernt hat, eigentlich muss ich hier ruhig liegen, aber nicht innerlich ruhig ist, dann fehlen halt die Zeiten, wo der wirklich abschalten kann. Und das geht doch super über irgendeine Form von Ritualisierung. Also entweder anderes Zimmer oder irgendwo hinter einem Gitter oder irgendwas. Und manchmal reicht das aber nicht, weil einfach der Schutzraum nicht groß genug ist. Und da ist eine Box mit vielleicht noch einer Decke drüber, teilweise, oder eine Box im anderen Raum, ist doch super. Also das finde ich überhaupt nicht schämenswert. Im Gegenteil, gut, das erkannt zu haben und gut auch dem Hund das zu bieten. So, und im besten Falle gibt es halt irgendwann also im Moment ist ja Box und Tür zu und du leitest das ein und trotzdem wird es ja ein Bedürfnis des Hundes bleiben, weil das einfach der Hundetyp ist. Der wird sich zurückziehen müssen, um entspannen zu können, weil er einfach so reizoffen ist. Und im besten Falle kann er das dann aber selber wählen irgendwann. Und dann ist die Tür auf und er oder sie geht einfach und schläft ein bisschen in der Box.
Ja, das ist ja auch immer wieder so ein Thema. Ich glaube, da kriegt man schon ein schlechtes Gewissen, wenn man nur dran denkt, weil das so merkwürdig diskutiert wird gerade. Es ist ja eigentlich klar und sollte eigentlich gar nicht erwähnenswert sein müssen, dass wir und dass niemand und auch ganz sicher du nicht, die hier gerade geschrieben hat, von einer Haltung in der Box redet oder von einem Wegsperren oder dass man keinen Bock auf den Hund hat oder sonst irgendwas, sondern
Wir reden von Mittagsschlaf.
ja, wir reden von einem normalen Menschen mit normal, der seinen Hund lieb hat, denken kann und dem Hund einfach nur ein kleines Päuschen gönnt in der Anwesenheit des Menschen, überwacht und sicher in einer kleinen Kuschelhöhle. Ja, aber daher glaube ich, kommt so dieses, dass man sich schon gar nicht mehr traut zu sagen, ich lasse meinen Hund ein kleines Mittagsschläfchen in der Box machen, weil der so hochdreht und das hilft dem, dass man da schon Angst haben muss, dass irgendjemand denkt, man würde seinen Hund jetzt irgendwie 24 Stunden in die Box klemmen, weil man eigentlich gar keinen Hund haben wollte. Und ja, deswegen sich einen Rassehund gekauft hat, damit man ihn dann den ganzen Tag in so einem Vogelkäfig wegsperren kann.
Ja, gut. Bist du den Kommentaren vielleicht schon voraus vorgekommen, zuvorgekommen?
Zuvorgekommen. Ja, dann gibt es ja noch die, ich finde, eine ganz klassische Situation für Menschen mit einem sehr aufgedrehten Hund, die ich hier oft berichtet bekomme, weil ich ja in der Nähe von Wasser wohne, so Strand und so ein Kram. Und das passiert denen immer wieder. Sie gehen dann spazieren mit ihrem Hund und wollen eigentlich auch nur ruhig spazieren gehen. Und dann sind da aber andere Leute mit Hunden, die vielleicht entweder auch so ein Problem haben, das aber nicht so empfinden oder gar kein Problem mit ihrem Hund haben und denen so richtig die Sau rauslassen, am Wasser zum Beispiel, und werfen dann irgendwie Bälle und Stöcke rein und so. Und da ist ein riesen Trubel und da sind mehrere Hunde und man kommt so dazu. Und dass es dann ganz schwierig ist für die Leute zu sehen, diese Situation, auch wenn es total nett ist und jetzt quatschen wir hier nett und für alle ist es gut, aber und ich merke eigentlich, für meinen Hund ist es gerade nicht gut. Also für den ist diese Situation eigentlich schlecht. Der wird danach total aufgekratzt sein und nichts Gutes davontragen, außer dass er bellend die ganze Zeit hinterherrennt, allen auf den Keks geht. Eher die Erfahrung macht, da abgewiesen zu werden von den Hunden und so dieses nervige Beiwerk zu sein. Aber es ist super schwer für die Menschen, sich da loszureißen und zu merken, das ist vielleicht eine schöne Situation, wie ich mir das erträumt habe. Ich quatsche so mit Leuten und stehe am Strand und die Hunde spielen. Und dann sich entscheiden zu müssen und zu sehen, nein, das ist für meinen Hund keine gute Beschäftigung. Ich müsste jetzt den an die Leine nehmen und erklären, warum, oder ich müsste gehen. Das ist immer wieder herausfordernd, solchen Situationen dann wirklich nicht nachzugeben.
Ja, weil das dann auch so ein bisschen noch vielleicht ungewöhnlich ist oder die Leute, die auch so einen Hund haben, sich in diesen Situationen dann halt nicht, also den Situationen nicht aussetzen, ne? Es gibt
Ja.
zum Beispiel von manchen Hundeschulen auch so Konzepte, dass die so Leinenspaziergänge anbieten. So, ganz klar ist, es gibt keinen Freilauf, wir gehen alle zusammen an der Leine ein Stück, das finde ich sehr nett. Finde ich eine gute Idee. Weil es ist natürlich auch ein bisschen vereinsamt, ne? So einen Hund haben. Das ist auch das, was ich so in meinen Gruppen immer gesehen habe, wie, also sowohl bei Hunden mit Aggressionsproblemen gegen Menschen oder Hunde, aber auch Hunde mit so Hibbeligkeitsproblematiken, wie schön das ist, wenn man dann eine Gruppe hat und die Leute haben alle ähnliche Probleme und es ist irgendwie klar, wenn wir hier spazieren gehen, dann wird Rücksicht genommen und ne, genau, bleiben an der Leine oder weiß ich nicht was. Alle unterstützen sich gegenseitig, wenn andere Hunde kommen und so, wie wertvoll das ist und wie hilfreich. Also es wäre auch eine Form von Umgang, sich so Schutzräume zu suchen. Es ist für manche Hunde zum Beispiel auch einfacher, in so einer Gruppe spazieren zu gehen, weil das auch so einem klaren Ablauf folgt, ne? Gerade in der Gruppe, wo teilweise Erziehung stattfindet, teilweise spazieren gegangen wird. Das ist dann irgendwie so eine klare Sache. Die Menschen fühlen sich selbstwirksamer und können sich besser einbringen.
Ja, finde ich
Das,
auch.
ähnlich ist es bei einem guten Dog Walker. Also das wäre ein Umgang, den ich empfehlen würde zum Beispiel. Auch wenn Betreuung eigentlich nicht nötig ist, wäre das trotzdem, tut das vielen Hunden total gut, wenn sie, auch da kommen sie ja in einen sehr klaren Rahmen, in eine geführte Situation, können unter anderen Hunden sein, ohne dass sie sich so einer überfordernden Situation aussetzen müssen, dass die irgendwie was von ihnen wollen oder so, weil das durch die Führung der Gruppe und durch so klare Regeln einfach nicht vorkommt. In der guten Huta ist das auch möglich, allerdings muss man da wirklich gut gucken, wie die arbeiten. Also achten die auf Ruhepausen, ist das möglich, dass ein so etwas überdrehter Hund da sich zurechtfindet, aber geht auch. Also habe ich auch schon erlebt.
Ja, gibt es auf jeden Fall. Genau, und das ist ein guter Punkt, ne? Also Betreuung, Hundekontakt, Hundegruppen sind ja total toll, weil man es gibt unterschiedliche Hunde, die lernen voneinander und untereinander. Und da ist dieser Punkt mit, sind wir uns gegenseitig ein Beispiel? Also wie ist der Umgang? Ja, immens wichtig, weil man dem Hund da eine ganze Gruppe von potenziellen Vorbildern aussetzt. Und es gibt ja auch Formen der Hundebetreuung, auch Gassi-Service, aber auch, wie du sagst, so eine Pension. Aber ich kenne es auch aus dem Gassi-Service, wo das wirklich ein ganz, ganz schlechter Umgang ist, wo selbst Hunde, die vorher ruhig und wohlerzogen und ne, gut und artig waren, durch das Miteinander, was ja sehr, sehr mitreißend ist, und dann fahr irgendwo hingefahren und dann wird die Tür aufgemacht und dann springen alle raus und rennen bellend los. Und selbst der netteste, freundlichste, ruhigste, gut erzogenste Hund macht das nach ein paar Wochen auch, weil es ja ganz krass selbstbelohnendes Verhalten ist. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass diese ganzen extrem aufgeregten und enthemmten Verhaltensweisen stark selbstbelohnt sind. Und wenn die dann noch in der Gruppe stattfinden, noch mehr aktivieren, mitzumachen und dass selbst ein Hund, der nicht dazu neigt, Quatsch zu machen, mit anderen zusammen ganz schnell verleitet wird, das mitzumachen. Und es ritualisiert sich. Und irgendwann macht man die eigene Autotür auf und dann springt der Hund raus. Man denkt sich, huch, was ist da denn los? Und dann passiert es nochmal und nochmal und nochmal. Und ja, bis man dann begriffen hat oder mal nachfragt oder guckt, ach so, so läuft das bei meinem Gassi-Service auch. Das wäre natürlich total doof. Und andererseits im Gegenzug dazu wäre es total super, wenn auf solche Sachen geachtet wird. Die steigen erst aus, dann müssen sie da alle sitzen oder warten, bis weit losgegangen wird. Keiner rennt, keiner bellt. Zu anderen Hunden wird nicht hingerannt. Dann kann ja dieses Vorbild der anderen Hunde auch total produktiv sein für einen aufgeregten Hund.
Und es kann zum Beispiel auch so krass sein, wenn Leute dann ihren Hund sehen in dieser Umgebung, was der da leisten kann, weil das für Hunde oft auch, genau wie du sagst, in diese Richtung, also eine Gruppe hat so einen Einfluss auf Hunde, also auf Menschen wahrscheinlich auch. Aber das hat ja damals schon, als ich mein Kennelstudium angefangen habe, hatte ja Erik Ziemen vorher schon über Jahre diese Hundewanderungen veranstaltet. Der war ja da am Anfang bei mir noch dabei. Und das hat der ja immer schon, der hat da ja alle mitgenommen. Also das war ja, war ja völlig egal. Und da war zum Beispiel bei meinem ersten Kannes-Seminar war mein damaliger Hund 4 Monate alt. Und da haben wir auch so eine Wanderung gemacht. Und das war halt auch so das erste Mal, dass ich das so gesehen habe, was das dieses gemeinsame Laufen. Und natürlich, also es ging etwas chaotischer zu, muss ich sagen, als ich es jetzt heutzutage gestalten würde. Und trotzdem war es halt super cool, weil es sich halt mit der Zeit total beruhigt hat und alle sich irgendwie zusammengefunden haben, so als Gruppe. Was tatsächlich dann damals auch noch damit zusammenhing, dass es eine sehr weite Wanderung im Bayerischen Wald war und jeder irgendwann nur noch dachte, oh mein Gott, wie kommen wir hier, also Hunde und Menschen. Aber Gruppen sind einfach irre, haben einen irren Einfluss auf Hunde und in die schlechte Richtung und aber auch in eine gute Richtung. Und das ist so cool, wenn man das da mal sieht, wie Hunde, die irgendwie vielleicht 2 Jahre alt sind, und es immer nur stressig war und dann bei einem guten Dogwalker sich so schnell in so eine Gruppe finden, weil der ja mit jedem einzelnen Hund das schon ausgearbeitet hat und ein neuer dazukommt, alle anderen schon diese Ruhe oder diese Stimmung irgendwie vorgeben. Und das geht dann total schnell.
Ja, voll.
Finde ich total faszinierend, ja. Und das ist dann eben faszinierend auch für die Menschen oft zu sehen, weil die haben ihren Hund dann oft so noch gar nicht erlebt.
Ja, total. Und es kann ja sogar sein, dass Hunde quasi mitarbeiten, also dass dies Einfordern von ruhigen, höflichen Verhalten in der gut etablierten Gruppe wird ja auch von den Hunden übernommen. Also wenn jetzt da die Hundebetreuung darauf achtet, auf bestimmte Dinge, sowas wie ballern nicht voll in die Gruppe, wir springen nicht in andere rein, wir belästigen niemanden sexuell und solche Sachen, das merken die Hunde ja, also das merken die sich, was erlaubt ist und was nicht und übernehmen das. Nicht allen, aber es gibt dann so ein paar, die übernehmen diese Regeln und setzen die mit durch, ohne dass man denen es beibringt. Und das ist ja auch richtig cool, dass dann ein Hund, der vielleicht total drüber ist und es auch in den sozialen Kontakten übertreibt mit Sachen, dass dann nicht nur der Mensch immer die Instanz ist, ne, und der Hund schon gelernt hat, naja, ich muss das immer so weit weg vom Mensch machen, dass der mich nicht erwischt oder ne, die Armlänge Abstand. Und wenn der dann in der Konstellation ist, wo plötzlich Hunde zu ja, zum Durchsetzen dieser Regeln mitarbeiten und auf ihre Art und Weise, jeder für sich und in ihrer Sprache, klar machen, das ist hier verboten. Das kann für ganz viele Hunde, finde ich, nochmal und auch für die Menschen ganz hilfreich, weil sie sind mal nicht die einzigen, die immer, ne, so dieses, die langweiligen, spießigen Eltern im Hintergrund, die verbieten das, aber alle anderen finden es cool, sondern es ist plötzlich so dieses, es finden mehrere nicht mehr gut, wenn man sich so benimmt. Und das hat ganz, hinterlässt einen anderen Eindruck für den Hund, ne?
Ja, das ist sowieso, finde ich, wie Hunde so Konzepte oder Regeln begreifen und umsetzen. Das finde ich sehr faszinierend. Also ich in der Huta, ich habe eine Zeit lang bei einer Huta mitgearbeitet. Und da gab es halt auch so relativ explizite Regeln. Also man durfte spielen, aber nicht mehr als 2 Hunde zum Beispiel. Oder sobald irgendwie 2 einen gejagt haben oder sowas, war halt sofort Schluss. Und wenn da neue Hunde, die haben das auch sehr, sehr sorgfältig gemacht, also dass die immer nur einen neuen Hund, damit man dem das gut erklären konnte. Und das fand ich immer das Coolste, wie die anderen Hunde reagieren, wenn ein Hund dann Regeln bricht. Also wie die dann auf einmal sagen, solltest du nicht tun und aufhören zu spielen und irgendwie zum Menschen gehen und die Hunde dann am Anfang so, was denn?
Ja,
Das fand ich immer richtig faszinierend. Also, ja.
total. Ja, und die Hunde, die dazugehören oder sich zugehörig fühlen, wie die mitmachen. Ne? Es hat sich ja, also ich hatte ja auch, als ich selber noch einen Gassi-Service hatte, das war ganz auffällig, dass meine eigenen Hunde als die besonders, also die wussten einfach, wenn ich, keine Ahnung, dass sie wussten, ja, sie sind meine Hunde und ich habe die Regeln gemacht. Und die haben Regeln durchgesetzt, die sie für sich selber gar nicht wichtig fanden. Also sowas wie im Auto wird nicht gebellt zum Beispiel. Also solange beim Gassi-Service haben die durchgesetzt, wenn die hinten mit den anderen Hunden waren, dass die nicht bellen durften. Obwohl sie selber fanden, dass man im Auto sehr wohl bellen darf. Also wenn ich alleine unterwegs war und meine Hunde in Freizeit quasi im Auto waren, dann haben die auch im Auto gebellt. Aber sie wussten, dass das eine Regel für den Gassi-Service ist und haben das mit durchgesetzt. Und ich musste mich nicht drum kümmern, sondern ich hatte hinten meine Anti-Bell-Polizei sitzen. Und das, also das ist ja auch eine krasse Leistung von Hunden, dass sie übertragen können von, es gibt Regeln, die gar nicht so mein inneres Bedürfnis sind, aber das ist eine Regel. Und die hat jemand aufgestellt, den ich schätze. Und deswegen setze ich diese Regel durch, weil ich mitarbeiten möchte.
Man kann ja wirklich grundsätzlich sagen, dass diese Möglichkeit, in sozialen Strukturen sich zurechtzufinden, in verschiedenen sozialen Strukturen, in verschiedenen Systemen, immer wieder da reinzukommen, sich anzugucken, was sind hier für Regeln, wie werden die durchgesetzt, was haben wir hier für eine Stimmung, was machen wir hier zusammen, dass diese Möglichkeit allgemein total wichtig ist für Hunde, und auch dazu führt, dass sie in der Lage sind, immer ausreichend Platz zu reservieren in ihrer Wahrnehmung für den sozialen Anspruch der sie umgebenden Hunde und Menschen und der Situation. Und dass das erstens natürlich auch hier wieder vorbeugend was ist, was junge Hunde lernen müssen, weil sie da natürlich auch lernen, ihre eigenen, also gerade was diese Hibbeligkeit angeht, dieses eigene Bedürfnis, sich jetzt aufzuregen, zurückzustellen, um dem sozialen Anspruch gerecht zu werden, weil das ist Hunden eigentlich ja sehr wichtig, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, das auch zu schaffen. Und auch andersrum bei Hunden, wo das schon in eine ungünstige Richtung gegangen ist, ihnen auch denen die Möglichkeit zu geben, da wieder hinzukommen, weil das, also glaube ich oder glauben wir, ein hohes Bedürfnis ist von Hunden. Und dass halt auch da dieses, können wir den Kreis schließen zum Anfang, dieses eintönige, ich gehe immer spazieren und treffe mich mit den gleichen Hunden, die alle immer das Gleiche wollen. Ja, dass das halt auch so ein bisschen zu wenig Anspruch ist, tatsächlich. Und dazu führt, dass eben nicht diese Wahrnehmung geschärft wird für was ist jetzt hier los, was ist die Situation, was ist der Anspruch.
Ja, und genau, das ist auch notwendig, mal hinzugucken und sich vielleicht sogar anders zu verhalten, als man es normalerweise tut.
Also sich abzustimmen, ne, mit der Umgebung. So, ja.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist dann gut, wenn auch diejenigen, die da, also wenn man eine Gruppe hat, eine gut geführte Gruppe hat, dann hat man ja sozusagen viele zur Auswahl. Und wenn die Gruppe gut geführt ist, können auch die Hunde nach ihren Kompetenzen entweder reagieren oder nicht. Oder der Mensch greift eben ein, wenn ein Hund da keinerlei Kompetenzen hat oder Lust drauf. Schwieriger ist, finde ich, wenn man einen zweiten Hund zu Hause hat oder sogar einen zweiten Hund dazu holt, um den extrem aufgeregten Hund ruhiger zu machen. Das kann ja funktionieren, wenn man den richtigen Hund, also wenn man da sich jetzt einen holt, der da auch Ambitionen hegt, mitzuhelfen. Aber es kann ja auch ganz schlimm sein für den Hund, der dazugeholt wird, der vielleicht ganz ruhig ist und das auch als sehr angenehm empfindet, wenn andere ganz ruhig sind, weil das so seinem Typ entspricht und dann aber permanent genervt ist, von dem Hund, den er jetzt beruhigen soll durch seine Art und Weise, ne?
Ja, der eigentlich lieber seine Ruhe hätte.
Das ist ja auch schwierig.
Ja, und es ist halt auch so, dass man sagen muss, meistens funktioniert das halt auch einfach nicht, sondern hat man halt dann nach einer Zeit zwei hibbelige Hunde. Also da muss jemand einfach wirklich ein sehr, sehr dickes Fell haben und eher dagegen arbeiten. Und das klappt ja, wenn dann besser, wenn der ruhigere Hund schon da ist in der Familie, aber jemand, der da neu reinkommt, würde dann ja auch eher sagen, na gut, dann so sind wir hier halt. Dann mach ich mal mit hier. Na, also.
Ja, und der muss auch ein gewisses Potenzial, finde ich, ein bisschen Durchsetzungspotenzial mitbringen, weil er sonst kann er ja nur entweder ertragen, also dann bleibt er vielleicht selber ganz ruhig, aber muss dann die ganze Zeit ertragen, dass der andere nicht so ist. Oder er hat eine Selbstwirksamkeit beim Herstellen, dass der andere ruhig wird. Das heißt dann aber auch übersetzt eine gewisse Form von aggressivem Eingreifen. Ja, oder er wird mithibbelig. Das sind ja seine Optionen. Ne? Er passt sich dann der Stimmung an, die einfach sehr mitreißend ist. Also auch da wieder Hibbeligkeit und aufgeregtes Verhalten ist mitreißender als ruhiges Verhalten. Die Chance, dass zwei Hunde nachher ein bisschen drüber sind, ist einfach größer, als dass einer dadurch ruhiger wird, dass der andere ruhig ist.
Ja. Ja, sind wir alles losgeworden?
Ja, ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, für alle Hunde ist der Umgang wichtig.
Mhm.
Viele verschiedene Kontakte sorgen für einen größeren Weitblick und Möglichkeiten. Und für sehr aufgeregte Hunde ist es gut, nochmal explizit zu gucken, mit wem hat mein Hund Umgang, um auch neues Verhalten zu lernen und nicht wieder sein altes Verhalten immer nur zu bestätigen.
Ja. Okay, ich glaube, Montag kommen wir wieder. Ich weiß aber nicht, was das nächste Thema ist. Fünf haben wir noch.
Ja.
Genau, schickt uns gerne wie immer Fragen dazu per Mail oder schreibt sie hier drunter. Wir teilen das ja gleich wieder als Reel per Mail an info@kütterkutsch.de. Ihr könnt auch noch eine kurze Zeit Videos schicken. Ich glaube, noch eine Woche. So, jetzt. Ja. Eine Woche könnt ihr noch Videos schicken für unsere Aktion. Da habt ihr entweder ein Newsletter bekommen oder wenn ihr unser Newsletter nicht bekommt, dann schreibt auch eine Mail an info@kütterkutsch.de und wir analysieren eure Videos mit Hibbelhunden, die ihr gerade im Training habt. Sagen was dazu, machen so eine kleine Kurzsupervision.
So machen wir das. Ja.
Gut, dann bis Montag.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.